Schön, dass ihr wieder beim Auf geht's der Reha-Podcast dabei seid. Heute geht's nochmal um die Fahrerlaubnis. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. Und wer sich die Sendung 330 angeschaut oder angehört hat, der weiß, dass ich, eine To-Do-Liste gemacht habe, in der es darum geht, wie kriege ich eigentlich meine Fahrerlaubnis wieder, beziehungsweise wie kann ich als Mensch mit Behinderung überhaupt so eine Fahrerlaubnis machen. Und meine Bitte in der Sendung war natürlich gewesen, dass ich mal gerne mit einem Fahrlehrer nochmal drüber sprechen möchte, beziehungsweise einem Verkehrsmediziner. Und das Letztere ist, dieser Wunsch ist relativ schnell in Erfüllung gegangen. Und zwar sitze ich zusammen, wer den Podcast verfolgt, mit
René Karkus.
Ja, aus dem NRZ der Johanniter-Friedhofhaus. Wie nennt ihr euch jetzt? Genau. Früher nur NRZ-Friedhofhaus, jetzt mit Johanniter dabei. Okay. Und aufgrund der Sendung, die ich seinerzeit gemacht habe, das ist natürlich nicht so lange her, gab es auch viele Fragen so aus der Community, glaube ich, sagt man heute, also von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die habe ich Herrn Dr. Karkus geschickt. Insgesamt habe ich 10 Fragen rausgenommen, weil sie in meiner Sendung noch nicht so das Thema waren. Und Dr. Karkus hat mir gerade erzählt, dass Sie so ein bisschen an Ihre Grenzen gekommen sind mit diesen Fragen.
Ja, die Fragen sind gut, sind wichtig, aber auch sehr komplex. Ich versuche, alle zu beantworten und ich hoffe, dass ich dann auch die Fragen richtig beantworte und vor allem, dass die Antworten auch nützlich sein werden für die Hörer und Hörerinnen, dass wir auch mit dem Beitrag auch ein bisschen Missverständnisse klären können, alles um Fahrerlaubnis bei behinderten Menschen.
Genau, das ist ja sogar so das Ziel des Reha-Podcasts. Da bin ich schon mal gefragt worden, warum machst du den Reha-Blog und den Reha-Podcast? Beim Reha-Podcast geht es um Tipps und Tricks zum Thema Reha und beim Reha-Blog geht es um mein Reha-Manager-Leben und wo ich so ein bisschen berichten darf. Wobei auch da gibt es den einen oder anderen Tipp. Was hat Sie bewogen, Verkehrsmediziner zu werden?
Ja, spannendes Feld und vor allem in den letzten Jahren mit zunehmender Bedeutung. Ich erinnere mich an die Zeiten vor 10, 20 Jahren. Da hat kein Patient gefragt. Jetzt ist es ein riesiges Thema, ein riesiges Einschnitt in die Freiheit. Die Mobilität ist sehr gefragt und zu Recht. Muss da irgendwie Ordnung geschafft werden. Es gibt ein paar Instrumente, paar Richtlinien, an die wir uns halten müssen. Aber auch sehr viele offene Fragen. Deswegen habe ich gesagt, ich war nicht so sicher, ob ich meine Patienten immer richtig berate. Deswegen habe ich auch den Kurs zu Verkehrsmediziner gemacht und ist sehr interessant und ich bin auch froh, dass ich die Erkenntnisse, die ich da erworben habe, auch weitergeben kann.
Genau, und aus dem gemeinsamen Fall, den wir Ende 2024 hatten, kam ja raus, die Betroffene hatte das Urteil bekommen, kein Autofahren nach Schädel-Hirntrauma und eine Maßnahme hier von 10 Tagen, glaube ich, war sie hier, hat ergeben, stimmt gar nicht. Man muss natürlich nicht immer 10 Tage herkommen, um so ein verkehrsmedizinisches Gutachten zu machen, sondern da ging es natürlich auch noch um andere Dinge, die zu klären waren. Und ich erlebe es aber auch immer wieder, dass in dem Bereich, das hatte ich Ihnen auch gerade erzählt, immer wieder komische Ergebnisse rauskommen. Ich komme nochmal auf diesen Gesichtsfeldausfall, der hat mich wirklich im Jahr 2024 verfolgt, glaube ich, 4 oder 5 Fälle gehabt. Und da ging es um einen jungen, querschnittsgelähmten Menschen, 20 Jahre alt. Und da hatte der Augenarzt dann auch gesagt, Gesichtsfeldausfall, Sie dürfen kein Auto fahren, Ende Gelände. Da wird auch nichts mehr von. Und Ja, Ergebnis war, wir waren dann in der MAA bei Professor Framme mal wieder und der hat nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja, wir haben sie jetzt auf den Kopf gestellt. Sie haben nichts, sie können nichts feststellen. Sie können Auto fahren. Wie der Kollege zu dem Ergebnis kommt, ist dann, sage ich mal, ein bisschen unklar, ne, letztendlich. Und das zeigt doch mal wieder halt auch als Tipp letztendlich, selbst wenn euch jemand sowas sagt, geht da hinterher, geht in eine größere Einrichtung, am besten universitär. Die haben noch ein paar mehr Möglichkeiten und können das sicherlich auch wieder anders einschätzen. Das habe ich also insbesondere in der MAA, also auch in der Seeschule erlebt, dass da schon große Möglichkeiten sind, also bei Doppelbildern und so weiter halt, ne? Und insofern dranbleiben. Aber wir kommen zu den Fragen, die so
Ja.
von den Hörerinnen und Hörern gekommen
Ja.
sind. Ich habe sie mir jetzt mal alle ausgedruckt. Die erste Frage wäre, ich lese es einfach mal ab. Welche häufigen Missverständnisse gibt es bei der Beantragung eines Führerscheins für Menschen mit Behinderung und wie können diese ausgeräumt werden?
Ja, ich glaube, das erste Problem ist, man denkt oder man hört es vom Umfeld, von Familie, vom Arzt, du darfst nie Auto fahren. Das ist sehr oft falsch. Und heutzutage gibt es Umbauten, Anpassungen im Fahrzeug, am Fahrzeug, die eigentlich fast allen behinderten Menschen das Autofahren ermöglichen. Das ist das eine. Das zweite ist es tatsächlich, ist der Antrag auf Führerschein oder diese Umbauten relativ komplexe Angelegenheit. Das muss alles abgearbeitet werden. Natürlich die Sachen wie Sehtest, Erste-Hilfe-Test und so weiter. Aber dazu gehören, wenn ich eine Behinderung habe, dann brauche ich auch ein Gutachten. Das heißt, man geht dann von sich selbst zu Verkehrsmediziner, der dann am Ende schreibt, du darfst unter diesen und diesen Bedingungen, zum Beispiel Auflagen, was Fahrzeugumbau anbetrifft.
Okay, da will ich mal gleich kurz mal reingrätschen. Eine Erfahrung, die ich mit verschiedensten Führerscheinstellen gemacht habe, ist, dass die am Anfang sagen, ja, sie brauchen kein Gutachten. Das hat auch mit MPU nichts zu tun. Und im weiteren Verfahren, die Betroffenen vertrauen der ganzen Geschichte auch. Und dann auf einmal heißt es, jetzt brauchen wir doch ein Gutachten. Also aus meiner Sicht, ist es immer günstig, selbst wenn es ein Aufwand ist, den man auch finanziell tragen muss, wenn man keinen Sponsor hat, wie eine Berufsgenossenschaft, Rentenversicherungsträger oder ein Haftpflichtversicherer, dass man halt dieses verkehrsmedizinische Gutachten macht, weil in der Regel kommen die Führerscheinstellen immer wieder drauf, ja, wir brauchen dann doch ein Gutachten und dann hat man auch Zeit verloren, das muss man auch dazu sagen. Was für mich noch wichtig wäre an der Stelle, wir haben ja auch mit Schädel-Hirntrauma-Patienten zu tun. Wie ist denn das mit der Reaktionsgeschwindigkeit? Wo sind da so die Grenzen? Weil ich habe auch so einige Fälle, wo man gesagt hat, naja, das sind so alle grenzwertig. Wo kann man sich da irgendwie selber mit
Na,
also?
das weiß ich nicht so ganz genau,
Ja.
aber das kann eventuell, wenn Verdacht besteht, auf eine Störung im Bereich der Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktionsgeschwindigkeit, dann ist es sinnvoll, ein neuropsychologisches Gutachten bzw. eine Testung zu machen, die dann diese Fragen beantwortet. Guter Tipp, mein Tipp, bevor man dieses aufwendige Prozess anfängt, bei Fahrerlaubnisbehörde anrufen und sich informieren, was brauche ich alles? Denn es ist zeitlich aufwendig und wenn man auch zum Beispiel die theoretische Prüfung in der Fahrschule ablegt, dann muss innerhalb der 12 Monate nachher auch zu der Fahrprobe kommen. Und wenn dazwischen noch viele Fragen zu klären sind und man schafft es nicht, dann erlischt, wird da muss man zur theoretischen Prüfung nochmal. Ne?
Okay. Na gut, wie gesagt, das ist sicherlich ein guter Tipp, aber von den Führerscheinstellen, die über die Fahrerlaubnis mitentscheiden bei Behinderung, ob ich die jetzt ganz neu mache, weil ich ein junger Mensch bin, oder ich muss sie nochmal nachprüfen, weil ich doppelseitig amputiert bin, querschnittsgelähmt bin, was es alles gibt, gibt es immer unterschiedliche Auffassungen und Dinge, ich will jetzt keinen Landkreis nennen, aber der ist bei mir 3-4 Mal aufgefallen, wo man sagen kann, das war auch gar keine Beratung. Also da muss man auch ein bisschen Glück haben, mit wem man da zu tun hat. Das ist immer der gleiche gewesen, um den da ging als Sachbearbeiter. Und ich glaube, da war die Motivation nicht so groß. Okay. Aber wir machen mal weiter mit unseren Fragen. Können Sie erläutern, welche spezifischen medizinischen Gutachten für verschiedene Behinderungen erforderlich sind und wie der Prozess abläuft? So ein bisschen hatten wir es schon gesprochen, aber ja. Was ist notwendig?
Also normalerweise, ich würde als Betroffener erstmal meinen Hausarzt fragen. Der Hausarzt weiß doch, was ich habe, das heißt, in welche Richtung es geht. Die häufigen sind neurologisch, orthopädisch, da geht es um das Körperliche, neurologisch und neuropsychologisch, da geht es um Zustände nach Schlaganfall und neuropsychologisch, wie wir schon gesagt haben, Konzentration, Aufmerksamkeit und so weiter. Aber es gibt auch Fragestellungen bei Diabetes oder bei kardiologischen Erkrankungen. Deswegen der Hausarzt gibt Tipp und dann gehe ich oder ich bin bei einem Facharzt schon in der Behandlung. Der kann mir sagen, okay, das ist ohne Bedenken oder naja, lieber zum Gutachter gehen.
Wann muss ich überhaupt fragen? Also beziehungsweise auf die Führerscheinstelle zugehen. Also ich habe einen Schlaganfall, Schädel-Hirntrauma, gehe in die Reha, werde dort entlassen, kann irgendwann später arbeiten gehen und man wird nicht angesprochen halt. So eine Recherche ist halt so, dass in den Fällen, die ich mir angeguckt habe, von unseren eigenen Fällen, immer irgendwie ein Arzt dabei gewesen ist oder ein Psychologe, der irgendwann die Hand gehoben hat und hat gesagt, okay, hier stimmt was nicht, mal kontrollieren. Kann man das auch selber initiieren, wenn man unsicher ist oder gut, wären die wenigsten?
Meistens ist es so. Also in der Fahrerlaubnisverordnung steht es drin. Wir sind jeder verantwortlich dafür, was wir tun. Das heißt, wenn ich selber oder meine Frau oder mein Bekannter oder mein Arzt sagt, ich bin mir nicht so sicher, dann bin ich selber verpflichtet, meine Fahrtauglichkeit überprüfen zu lassen. Und der richtige Weg ist, bei Fahrerlaubnisbehörden nachzufragen, die dann einem auffordern kann, ein medizinisches Gutachten, verkehrsmedizinisches Gutachten zu besorgen. Denn muss ich aber selber beantragen, suchen und auch selber bezahlen.
Okay, gut. Also Ehepartnerinnen, Ehepartner können zum Verräter werden, sozusagen.
Geht's ja so.
Ja, ich habe einen ganz krassen Fall. Da ist jemand, der hat eine Einschränkung, war ein bisschen uneinsichtig nach Schädel-Hirntrauma, muss man definitiv sagen. Und sind dann Testungen gemacht worden in einer anderen Reha-Einrichtung. Und die haben mir gesagt, ja, Fahrprobe, alles tutti. Und ja, jetzt sagt die Ehefrau, er weiß manchmal den Weg nicht. Also Orientierung ist ein Problem, zieht auch mehr nach links und so. Also ist schon schwierig halt. Ne? Gut, ich habe in der Beratungssituation gesagt, okay, überprüfen Sie es auf jeden Fall. Da ist, glaube ich, jeder auch für sich selbstbestimmt. Ja. So, ja, machen wir weiter in unserem Fragekatalog. Wie wirken sich Fahrzeuganpassungen auf die Sicherheit im Straßenverkehr aus und welche Standards müssen dabei eingehalten werden, wohlgefragt?
Also ganz generell, der Betroffene muss genauso sicher das Auto verfahren wie ein gesunder Mensch. Deswegen die Anpassungen, die Umbauten müssen dem Fahrer die Sicherheit geben und dem Straßenverkehr die Sicherheit geben, dass sich das Auto und der Fahrer im Straßenverkehr sicher verhält und keine Unfälle verursacht, dass er sicher das Fahrzeug führen kann und dass er in der Lage ist, auch Gefahren des Straßenverkehrs rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Da geht es um Umbauten an, sage ich mal, Lenkung, Pedale, Bremse und so weiter und so weiter. Es gibt heute Umbauten, wo man eigentlich Auto fahren kann, wie mit Joystick und so weiter. Es gibt sogar Anpassungen oder Kamerasysteme, die sogar Gesichtsfeld kompensieren können.
Ja, okay. Ja, ich würde es von einem Halbblinden sozusagen, der das auch reinbekommen, der konnte also den Außenspiegel nicht mehr sehen, hat auch ein Kamerasystem, also man kann wirklich eine ganze Menge machen. Da sollte man vielleicht entsprechende Autoumbauer mal fragen, was ist möglich. Die im Übrigen auch, was denn die Fahrerlaubnis betrifft, also auch wirklich gerne beraten können. Ja, wir werden immer durch ihre Tätigkeit unterbrochen. Das ist halt, ne? Wenn man mit dem Chefarzt zusammensitzt, dann muss immer halt mal ein kleines Brändchen ausgedrückt werden. Aber so ist das halt. Und ja, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Und ich darf sie wieder vorlesen. Welche Rolle spielen Verkehrsgutachter wie Sie bei der Bewertung der Fahreignung von Menschen mit Behinderung? Also ich glaube, die Frage geht auch so ein bisschen ab. Haben Sie die Möglichkeit, Daumen hoch, Daumen runter? So gibt es da einen Ermessensspielraum oder ist das ganz strikt festgelegt und da gibt es kein Links und kein Rechts?
Also, das Erste ist, wir sind nur Berater. Das, was wir sagen oder wir schreiben, ist Momentaufnahme und es ist kein Rechtsurteil. Wir sind in der Verpflichtung, den Betroffenen richtig zu beraten. Wir können, es gibt ja Richtlinien, an denen wir uns orientieren. Wir können abweichen, wir können die Sache anders sehen, aber wir müssen es ordentlich und plausibel begründen. Ja. Ganz wichtig ist, wir wissen dieses Wort Berater. Also wir sind tatsächlich nur Berater, weil Verantwortung trägt der Betroffene. Und er muss ja natürlich wissen, folge ich dem Rat oder das, was er mir sagt. Es weiß ja keiner, was ich habe, deswegen ich fahre weiter. Das ist dann natürlich eventuell im schlimmsten Falle mit Konsequenzen verbunden, eventuell Verlust der Versicherung und im schlimmsten Falle natürlich auch mit Schaden an Personen.
Das ist richtig. Ungefähr so, wie wir das in dem einen Fall hatten, die betroffene Person, die hier war, wo sie sagten, Autofahren geht, aber ich empfehle nur Straßen zu benutzen, die Sie kennen und trainieren Sie es bitte, nur Wege, die Ihnen bekannt sind und dann langsam steigern. Das wäre so eine beratende Funktion. Okay, gut, klasse. Wie können Menschen mit einer Querschnittslähmung oder Amputation sicherstellen, dass ihr Fahrzeug optimal angepasst ist, um ihre Mobilität und Sicherheit zu gewährleisten? Die Frage, denke ich mal, ergibt sich einmal aus der Behinderung selbst, aber ich glaube, es ist auch das Zusammenarbeiten mit Autoumbauern, ja, die dann natürlich auch ein, sage ich mal, ein gewisses Erfahrungsniveau haben sollten, was umgebaut wird und was nicht. Und da kommt natürlich dann so ein verkehrsmedizinisches Gutachten von Ihnen dazu, oder anderen natürlich.
Also ich muss sagen, dass die Fahrzeugumbauer, die sind enorm erfahrene Menschen. Die Firmen, die gehen an jede Kleinigkeit ran, sodass wenn ich Auto von einem Autoumbauer bekomme, es wird getestet, es wird mehrere Fahrproben gegeben. Das heißt, am Ende steht alles zu 100% sicher. Also ich kenne keinen Fall, wo das Fahrzeug dann unzureichend umgebaut worden ist. Das ist schon richtig. Das heißt, an meine Bedürfnisse speziell wird das Auto umgebaut. Das heißt, ich gehe zu einem Fahrzeugumbauer. Im besten Falle ist das auch ein Fahrlehrer, der mich dann auch einführt in die Problematik und mit mir auch fährt und mehrere Fahrproben macht. In der Regel ist es nicht eine Stunde, sondern mehrere Stunden.
Naja, wenn ich an die Querschnittslähmung denke, Fahrschule Brand, glaube ich, also Brandes in Hamburg, die ja mit dem BG-Klinikum zusammenarbeiten, die haben extra für Querschnittgelähmte zugerichtete Fahrzeuge. Also die Fahrschulen müssen schon vorher wissen, worum es geht, aber die Fahrzeugumbauer natürlich auch. Auch bei den Fahrzeugumbauern ist meine Erfahrung, Jetzt muss ich vorsichtig sein. Nicht immer positiv. Ein sehr guter Freund von mir hat sich eine Rollstuhlverladehilfe von einem Autobauer reinbauen lassen und das Ding ist komplett in die Hose gegangen. Er musste dann noch vor Gericht gehen, um sein Geld zu bekommen und so weiter. Also da sollte man schon genau mal nachfragen. Und was auch wirklich gut ist, ist, wenn man sich vielleicht mal so zwei, drei Vergleichskostenvoranschläge einholt, wenn sie nicht sogar vom Kostenträger BG, Rentenversicherung, Agentur für Arbeit oder Haftpflichtversicherer gefordert werden, dass man auch mal ein bisschen gucken kann und immer nachfragen, wie viel Erfahrung habt ihr wirklich mit diesen Umbauten? Habt ihr mal eine Liste oder könnt ihr uns mal ein Auto zeigen, was ihr umgebaut habt? In diesem Sinne halt, dass man auch weiß, dass es funktioniert. Also da war es so, dass halt eine Rollstuhlverladehilfe eingebaut worden ist, die Außentür stand dann einen Zentimeter ab und, die Innenverkleidung wurde zerstört und so. Also richtig, ein richtig großer Flurschaden und das ist nicht nur ärgerlich, das ist natürlich schlimm. Gut, er hatte mich nicht gefragt, das muss man dazu sagen. Hätte ich ihm von dieser Firma auch abraten können. Okay, gut. Wie oft müssen Betroffene eigentlich so zu Gesundheitskontrollen kommen, um überhaupt ihre Fahrerlaubnis aufrechtzuerhalten? Also sehen Sie vor oder sieht die Fahrerlaubnisbehörde vor, dass man so alle 2 Jahre zum Check kommen muss? Oder ist es halt so, dass Sie sagen, einmal Fahrerlaubnis wieder, dann braucht man nicht mehr wiederkommen?
Also das ist sehr individuell und auch fachspezifisch unterschiedlich. Man muss immer daran denken, wir werden alle älter. Das heißt auch, ich mit meiner Behinderung werde älter und meine Probleme, die ich jetzt habe, sind vielleicht in 2 Jahren, 5 Jahren noch stärker. Das heißt, der Facharzt, zu dem ich gehe, oder der Gutachter, der sagt, okay, die Auflage ist alle 2 Jahre oder alle 5 Jahre. Und wenn du über 60, 70 bist, dann kommst du bitte einmal im Jahr zu mir oder alle 2 Jahre. Also der Intervall, der übliche ist 2 Jahre, wenn man schon länger, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Also sehr unterschiedlich ist es.
Mir fällt keiner meiner Fälle ein, die so alle 2 Jahre kommen, aber das dazu. Aber es sollte schon empfohlen werden, wann, wie und mit zunehmendem Alter, gerade bei einer neurologischen Erkrankung, wirkt sich das ja gravierender aus, als wenn ich jetzt keine.
Es gibt auch kardiologische oder bei Diabetes, da muss man tatsächlich, wenn man älter ist oder bei einer gewissen Stärke der Symptome, tatsächlich öfters auch.
Okay, kommen. Okay,
Ja.
gut. Will ich Sie nicht so lange quälen mit Ihrer kostbaren Zeit? Kommen wir zur letzten Frage. Welche neuen technischen Innovationen oder Entwicklungen im Bereich der Fahrzeuganpassung sehen Sie in den nächsten Jahren, um Mobilität von Menschen mit Behinderung weiter zu verbessern oder zu erhalten?
Ja, die Entwicklung geht weiter und man hört jetzt immer wieder künstliche Intelligenz. Ich könnte mir vorstellen, dass das autonomes Fahren kommt oder halbautonomes haben wir jetzt schon. Ne? Es gibt diverse Sicherheitssysteme und ich hoffe, ich glaube, es kommt in den nächsten 10, 20 Jahren, wo jeder behinderte Mensch ins Auto einsteigt, sagt, wo er hin will und das Auto fährt von alleine. Dann wird sich einiges erledigen. Ansonsten haben wir jetzt schon technische Möglichkeiten, die nicht schlecht sind, aber recht aufwendig.
Ja, und kostspielig. Ne? Also
Ja.
wenn ich so sehe, dass da einige Selbstfahrer hinten alles ausgeschnitten wird, die fahren mit dem E-Rollstuhl ran, also was da schon dran ist, nur mit Joystick zu fahren oder so, das finde ich schon wirklich super eigentlich, was da schon möglich ist. Okay. Vielen Dank, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben, diese Fragen mal zu beantworten. Ja, ich suche immer noch nach einem Fahrlehrer, der sich diesem Thema auch widmet. Und ja, dem ich auch nur einige Fragen, die ich heute nicht mitgenommen habe, stellen würde. Also wenn ihr jemanden kennt oder jemand als Fahrlehrer, der sich mit Menschen mit Behinderung auskennt, ja, gerade zuhört, meldet euch und dann würde ich mit euch gerne eine Podcast-Sendung machen, sei es per Zoom oder wie heute ganz persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht hören oder sehen wir uns in einer der nächsten Sendungen vom Auf geht's der Reha-Podcast. Bis dahin wünsche ich euch viel Gesundheit und bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.